Design ist auch nur ein teures Hobby. Dieses Zitat stammt von der Designerin Martin Rose und schwebt seit dem Gespräch mit meiner heutigen Gästin in meinem Kopf herum. Seht ihr das auch so? Heute habe ich meine Freundin, Upcycling-Label-Gründerin und Hutliebhaberin Liz Valentina Thieme zu Gast. Auf einer Tasse Kaffee unterhalten wir uns in ihrem farbenfrohen Wohnzimmer über ihren Weg von E-Commerce-Riesen About You zur Gründung ihres eigenen Upcycling-Labels Rebirth Studios. Was genau ist eigentlich Upcycling? Wie war der Weg von einem 9-to-5 in die Selbstständigkeit? Und mit welchen Herausforderungen Liz bei der Gründung eines nachhaltigen Unternehmens zu kämpfen hatte, erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bedanke mich für dieses ehrliche und aufschlussreiche Gespräch und hoffe, ihr könnt genauso viel mitnehmen wie ich. Viel Spaß beim Zuhören.
Cool. Ja, hallo erstmal zu unserem Podcast Gen F. Ich sitze hier mit Liz Valentina Thieme. Ist voll komisch, deinen zweiten Namen zu sagen.
Ja, ne?
Ist es eigentlich dein zweiter Name? Oder
das ist mein zweiter Name.
Okay, also stellst du jetzt nicht so vor, Liz Valentina.
Nee, also, aber ich meine, über Instagram heiße ich ja nur Liz Valentina. Stimmt. Deswegen denken alle immer, das ist mein letzter Name, aber...
Das,
ja, ich hoffe ja eigentlich immer noch auf den... so den italienischen Nachnamen oder so, weißt du? Liz Valentina della Rosa.
Oh, kannst du ja selber empfinden.
Ja, mal gucken.
Vielleicht, wenn diese Episode live ist, heißt du Liz Valentina della Rosa.
Genau.
Kurz erstmal zu dir. Also wir haben wahrscheinlich ein Intro abgedreht, wo wir dich kurz vorstellen, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wer bist du? Wer ist Liz?
Ich bin Liz und wohne in Berlin. Und wir kennen uns ja, weil wir schon oft zusammengearbeitet haben. Und bin aktuell, habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht mit einem, Modeunternehmen mit dem Fokus auf Upcycling und mit halt der Mission, Textilmüll zu minimieren. Und ja, das ist war vorher lange in einer Festanstellung beim großen Modeunternehmen, bei About You. Und ja, I'm enjoying the ride of being self-employed.
Nice, ja, da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber erstmal zu deiner Journey generell. Wie bist du in die Mode eigentlich eingestiegen? Also warst du in deiner Kindheit schon so Mode verliebt oder wann kam so die Entscheidung dazu?
Ich hatte schon immer total Spaß an Mode, wie wahrscheinlich viele Mädels. Und habe dann damals ein Praktikum gemacht bei einer Modeagentur. Was eigentlich, also bei Modelwerk in Hamburg. Und was cool daran war, ist, dass es mir gefühlt, ich sag immer so, jeder sollte eigentlich in einer Modelagentur starten, wenn er Bock hat auf Fashionindustrie, weil es so einmal so komplett den Glitz und Glamour der Modeindustrie wegnimmt, wenn du so hinter den Kulissen so, also ohne da, um da jetzt schlecht drüber zu reden, aber die Art und Weise, wie da über Leute gesprochen wird, worum es da wirklich geht, also es nimmt einfach einmal so ein bisschen diesen ganzen Schein von der Modewelt weg, fand ich. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber früher war halt, für mich gab es irgendwie den klassischen Modedesigner und dir ist ja vorher gar nicht klar, was es alles für Jobs gibt in der Mode. Und erst als ich dann ein Praktikum gemacht habe bei einer Fotoproduktion in Südafrika, habe ich halt das erste Mal gemerkt, so, okay, da ist eigentlich ein Artdirektor am Set, da ist irgendwie ein Stylist am Set. Es ist nicht nur... Mode bedeutet nicht nur, ich designe eine Klamotte, sondern hat irgendwie sehr viele unterschiedliche Elemente. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Einstieg, war auf jeden Fall so durch verschiedenste Praktika, die ich gemacht habe. Und ich glaube, da ist dann auch wichtig zu lernen, ich glaube, so bei Praktika ist immer lernt man viel, was man nicht will.
Ja. Wir mussten kurz einmal das Mikrofon neu einrichten, aber ich finde es ganz witzig, was du sagst, mit dem man lernt, was man nicht will, weil ich glaube, generell ist es auch so ein bisschen der Sinn des Podcasts, so zu zeigen, Mode kann sehr toll sein, aber es gibt auch sehr viele Bereiche in der Mode, die man vielleicht gar nicht so mitbekommt oder erst mitbekommt, wenn man dann erstmal sein Praktikum macht und man sich denkt, oh, Modelwelt vor allem auch. Ich glaube, das ist gerade so ein Bereich, wie du schon meintest, bei Modelwerk. Man sieht dann vielleicht die Models, die auf dem Laufsteg laufen, aber man sieht halt nicht, wie viel Maße da genommen wird. Und ich glaube, es hat sich schon auch noch ein bisschen verändert zu der Zeit. Ich weiß nicht, wann hast du da dein Praktikum gemacht?
Boah, ich glaube, vor mehr als 10 Jahren.
Ja, okay,
das
krass, da war
schon länger her.
Ich weiß nicht, ob war damals bei meiner Schwester, da war ich irgendwie 12, war ich auch dabei, weil meine Schwester auch gemodelt hat, bei M4 Models, ist ja auch in Hamburg. Da haben die auch da Maße genommen und da weiß ich noch, da haben die zu meiner Schwester gesagt, ja, Wir wollen jetzt nicht sagen, dass du abnehmen sollst, aber vielleicht einfach ein paar weniger Tiefkühlpizzen essen. Und meine Schwester so, okay. Wo ich mir auch dachte, sag doch einfach gleich, dass sie abnehmen soll. Also so irgendwie das dann so ein bisschen verpackt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das da heute aussieht. Ich hoffe, da haben sich schon einige Dinge getan, aber ja, da hat man auf jeden Fall schon mal direkt gemerkt, okay, die Modeindustrie ist auch viel Schein nach außen, wie es ja aussieht. Aber wie bist du denn? Du hast dann ja irgendwann angefangen bei About You auch zu arbeiten, den großen E-Commerce-Riesen aus Hamburg. Wie bist du da an diesen Job gekommen?
Also eigentlich war oder ist meine ganze, ich sag jetzt mal Karriere, immer so gewesen, dass ich irgendwie, ich habe irgendwas gestartet, das hat sich gut angefühlt und dann hat sich dadurch was ergeben. Also auch mit, ich habe damals diesen Praktikum in Kapstadt gemacht, habe mich irgendwie total da in die Stadt und so verliebt, habe dann da angefangen zu studieren, habe dann da relativ viel gearbeitet als Stylistin, weil es sehr, sehr viele Produktionen gibt, habe darüber wieder Leute kennengelernt, unter anderem jemanden, der bei About You gearbeitet hat und habe dann ein großes Freelance-Projekt für die gemacht und danach wurde mir ein Job angeboten. Also es war wirklich so ein, einfach so ein bisschen so go with the flow, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, das war damals so eine Zeit, ich meine, ich kam gerade, ich habe dann am Ende doch Modedesign studiert. Also damals, als ich dann dieses Jobangebot bekommen habe bei About You, ich kam gerade aus dem Modestudium. So, ich glaube, die Welt hat jetzt noch nicht auf mich gewartet. Und es war ein junges, total spannendes Unternehmen, die irgendwie gerade total am Wachstum waren. Das heißt, ich glaube, ich war in meinem ersten Monat, waren wir in Kopenhagen, im zweiten in New York, in L.A. Und es war so richtig so, ich war natürlich so on top of the world und habe das total genossen. Und da war natürlich auch, was ich irgendwie sehr daran mochte, ist, oder was so eins meiner ersten großen Learnings war, du hattest dann natürlich relativ schnell mit Top-Fotografen, Top-Stylisten, Top-Influencern oder Promis oder wie man sie nennen will. Und da hat man relativ schnell auch wieder so ein bisschen so dieser, ich sag jetzt mal, Glitz und Glamour, dieser Schein, wo du merkst, okay, das sind auch alles nur Menschen und sie machen auch alle so, ich weiß nicht, so dieses, es hat so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob es Angst ist oder was gibt es vielleicht für ein besseres Wort?
Es hat ja so einen Reality-Check gegeben. Wie die, also das auch, ich glaube, wenn man von außen auf die Fashion-Welt schaut, bewundert man das alles? Auch jetzt, das sieht man auch immer sehr, wenn ich so, ich finde gerade bei Fashion Weeks, ich glaube, Leute denken immer, wow, das ist so cool, die ganzen Celeb, weil die natürlich auch, die Marken sind ja schlau, die holen sich die Celebrities, Influencer und so weiter. Und deswegen wirkt das, glaube ich, für Leute, die nicht in der Modeindustrie arbeiten, immer wie der größte Star-Auflauf, die Oscars und keine Ahnung was, aber ich glaube, wenn man dann wirklich selber da ist, denkt man sich so, Gott, irgendwie sind alle hier so unsicher und also natürlich kann es auch cool sein es gibt auch tolle Shows, so ist das nicht, aber ich glaube, das beschreibt es auch so ein bisschen, dieses bewundern, dass Leute das bewundern und denken, das ist selbst der Ort to be. Und wenn man da nicht ist, also auch so ein bisschen so ein FOMO-Gefühl, finde ich, was manchmal vermittelt wird durch die Industrie. Und vielleicht meinst du das, dass wenn du dann, als du dann gearbeitet hast und diese Leute dann wirklich kennengelernt hast und dann live dabei warst, gemerkt hast, das ist ja auch einfach nur Leute, die genauso sind wie ich und ihren Alltag irgendwie bestreiten. Ich glaube auch damals About You, als du da angefangen hast, ich weiß gar nicht, die sind ja auch erst relativ klein. Ich weiß noch, wo die angefangen haben und ich dachte damals nämlich noch, ach, die machen ja so voll Zalando und so nach. Was wollen die jetzt? Die werden eh nicht erfolgreich sein. Und ich meine, jetzt sind die super erfolgreich. Aber ich weiß gar nicht, wann das war, 2000.
Ja, ich meine, die haben, als ich da angefangen habe, gab es, glaube ich, seit 4 Jahren. Also ich meine, ich glaube, die haben jetzt 10-Jähriges.
Ja, krass.
Ich meine, ich weiß auch noch, als ich da angefangen habe, das war im Brandteam, da waren wir, glaube ich, 4 Leute und jetzt sind es, weiß ich nicht, 40, 50. Ja, es war schon sehr, sehr aufregend. Und was ich, glaube ich, auch immer, also ich bin ja jetzt, können wir gleich noch drüber sprechen, auch selbstständig und ich muss sagen, so, ich denke täglich daran, wie ich das, was ich jetzt gerade mache, nicht machen könnte, hätte ich nicht vorher mal in so einer Corporate oder in so einem Konstrukt gearbeitet. Also ich glaube, da gibt es bestimmt noch andere Beispiele, aber so dieses Level an Organisation, Professionalität, wie spreche ich mit Kunden, wie so, ich sage ich immer, also ich habe fast das Gefühl, so
glaube, dann lieber kein Masterstudium und irgendwie in ein Unternehmen, wo du viel lernen kannst.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe das gestern gedacht, weil ich habe mich so überlegt, mir noch so Praktikas und Werkstättenjobs zu bewerben. Und da war ich teilweise so, oh, irgendwie Praktikas zahlen ja gar nichts. Also gerade im Modebereich, dann war ich so, okay, mache ich das oder arbeite ich jetzt einfach lieber weiter? Und dann dachte ich mir aber auch so, okay, vielleicht ist das ja auch ein gutes Learning, weil ich glaube, in meiner Generation ist halt auch voll der Trend, gerade dieses, mach dich selbstständig, Freelance und so weiter, du willst nicht in einem 9-to-5 arbeiten. Aber manchmal denke ich mir so, okay, ja, aber man lernt halt schon, glaube ich, auch viel darüber, wie...
Auf jeden Fall.
Ja, was du meinst, diese Strukturen halt auch irgendwie im Unternehmen.
Ja. Ja, und einmal auch in so einem Fast-Pace-Environment irgendwie zu arbeiten. Also, und auch natürlich die, ich meine, das ist jetzt auch ein sehr spezielles Beispiel, dieses By About You, aber die Leute, die du kennenlernst, du bist natürlich auf einmal mit ganz anderen Leuten umgeben, wo du wahrscheinlich als Freelancer viel mehr Jahre bräuchtest, um solchen Leuten zu arbeiten, weißt
ja,
du?
So Access als, zu Leuten.
Als, und davon profitierst du ja auch, also die Leute, die du kennenlernst und ja, also, aber wie gesagt, ist bestimmt für jeden unterschiedlich.
Ja,
manchmal denke ich auch, ich habe auch das Gefühl, so zu viel Erfahrung, also ich denke ja zum Beispiel auch gerade, weil wir über Praktikanten gesprochen haben, also wir haben ja auch gerade einige oder immer mal wieder Praktikanten und das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, ob niedlich das richtige Wort ist, aber die dann so bei dir sind und du merkst richtig so, die haben so dieses, oh, die Mode und Design und haben irgendwie so diese Träume und man will immer gar nicht so, man will dann eigentlich dazu gar nichts sagen, wenn man denkt so, man war ja auch mal einer von denen. Ja, aber so immer so diese Traumwelt, wo man am liebsten sagen würde so, oh, Honey, it's not gonna be like this, aber okay. wenn wir zum Beispiel jetzt so die super fun creative things, so, es ist ja nun mal so, dass du damit, also außer es gibt glaube ich einen kleinen Prozentsatz, der mit super kreativen Sachen sehr viel Geld verdient, ist es ja nun mal so, dass einfach du als junges Unternehmen auch andere Sachen machen musst, um Geld zu verdienen. Und immer wenn dann solche Projekte reinkommen, die so ein bisschen, ich sag mal, trockener sind, wird man immer fast so ein bisschen angeguckt wie so ein Auto und das so, wie wir machen jetzt hier keinen. So, wir nähen keine Couch aus alten Jeans, so, weißt du, so Fun-Projekte.
Ja. Naja. Ich glaube, das ist aber auch so was ich letztens noch gelernt habe, ist, es gibt Jobs, die sind halt einfach Jobs, die kreativ sind und dir Spaß machen. Und es gibt Jobs, die bezahlen halt einfach, weil ich glaube, gerade in der Modeindustrie, ja, braucht man da so ein bisschen so eine Balance. Ich glaube, gerade wenn man sich für das Thema Nachhaltigkeit irgendwie auch einsetzt, also natürlich ist es super cool und alle Leute finden das auch immer richtig cool, aber es ist halt auch so, es gibt viele Leute, die interessiert es halt auch immer noch nicht wirklich.
Ja.
Und ich glaube, da tut sich viel, aber es ist halt trotzdem noch die Realität, dass natürlich ein H&M mehr verdient als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Vintage-Label oder sowas. Und da halt dann zu sagen, okay, wir holen uns halt woanders irgendwie noch Resources rein, um dann halt diese Projekte, die mit deiner eigenen Passion verbunden sind, umzusetzen. Ich finde das gar nicht verwerflich, aber ich weiß wohl, was du meinst. Es ist dann immer auch so ein bisschen diese Pressure oder dieser Druck der Kreativszene, dass du auch immer dauerhaft nur coole Sachen, quote unquote, coole Sachen irgendwie rausnimmst. Ich weiß nicht, hast du da manchmal diesen Druck? Oder bist du so, ne?
Also ich habe mich da ehrlich gesagt, also ich bin jetzt ja seit einem Jahr selbstständig und oder seit fast anderthalb. Und was ich total gemerkt habe, ist, in dem Moment, wo ich nicht mehr bei About You war und ich kreative Projekte gemacht habe, davor hattest du halt fast so ein bisschen so, das hat mich auch mal total gestört, aber du warst so ein bisschen, jetzt mal überspitzt dargestellt, Liz von About You, ich habe da gearbeitet und wenn ich jetzt irgendwie was gemacht habe, wo ich jetzt nicht 100% dahinter stand, dann konnte ich ja so ein bisschen sagen so, ich arbeite ja auf, sind ja nicht 100% meine, so ein bisschen, ne? Und dann, in dem Moment, wo du dich aber selbstständig machst, es ist so ein bisschen so, verlierst du halt, sag ich jetzt mal so, dieses, in Anführungszeichen, Schutzschild und alles, was du machst, ist halt so 100% du. Und das weiß ich noch, dass das für mich am Anfang so ein bisschen so, ja, schon Unterschied war, damit umzugehen. Und ich hatte schon so eine Phase, wo ich, ja, schon mich das sehr beschäftigt hat. Du auch immer viel guckst, du vergleichst dich, du guckst, was andere machen, wie kommen andere voran. Und ich mich aber jetzt zum Beispiel auch so komplett davon gelöst habe. Also es war schon aber so ein Prozess, durch den ich gegangen bin. Und man so ein bisschen merkt, okay, man macht jetzt sein eigenes Ding und auch so ein bisschen dieses so, ist es auch okay, wenn ich irgendwas poste oder wenn ich irgendwas mache und es nicht allen gefällt, weißt du? Oder zu probieren, irgendjemanden besonders zu catern. Und habe aber auch für mich gemerkt, dass diese, ich sag jetzt mal so klassische, das heißt klassische Mode, also ist diese Modeindustrie, ich mich ja davon auch jetzt so ein bisschen löse, mhm, und eher probiere mit Rebirth eine Plattform zu bauen, Leute zusammenzubringen, Sachen zu enablen, als jetzt das kleine coole Upcycling-Label zu sein, weil ich auch einfach glaube, da gibt es sehr viele Leute, die das besser können, oder was heißt besser, vor allem auch so mit mehr Passion. Also, mhm, ich glaube, es gibt so viele DesignerInnen, die leben dafür, ja, die brennen dafür. So. Ich habe eben gerade bei Instagram irgend so ein kurzes Reel gesehen von Martine Rose, die hat gesagt hatte, ja, die hat, finde ich, was sehr Gutes gesagt, die meinte so, ja, die ersten 8 Jahre oder so, oder ich weiß nicht, ob es 8 Jahre waren, war eigentlich ihr Job nur ein teures Hobby, also als Modedesignerin. Hm. So, und dann hat sie aber immer wieder weitergemacht und irgendwann, ne, zahlt sich das dann aus, und sie war aber auch so, dass sie gesagt hat, ich kann auch gar nichts anderes machen. Also ich brenne so sehr dafür, dass ich nichts anderes machen möchte. Und ja, da habe ich so gedacht, ich fand diese zwei Beispiele, auf der einen Seite habe ich gedacht, okay, guck mal, es gibt Leute, die stehen morgens auf und wollen nichts anderes machen als Mode kreieren. Und auf der anderen Seite fand ich diesen Vergleich mit, ja, eigentlich ist Modedesigner ein sehr teures Hobby.
Ja.
Weil ich glaube, dem würde ich auch zustimmen.
Aber bist du so die Sorte von Mensch, der sagt, ich wache jeden Morgen auf und ich kann nichts anderes machen?
Nee, eben nicht.
Ja.
Ja, eben nicht. Und ja, ich glaube, was ich zum Beispiel auch gerade merke, das geht jetzt so ein bisschen wirr, ist so dieses, wie Dinge, die mir Spaß machen, die flowen so einfach. Und es gibt immer wieder Dinge, die ich so vor mir herschiebe und ich weiß gar nicht, warum. Und die sind eigentlich, wenn ich dir es jetzt erklären würde, würdest du sagen, hä, schreib doch diese E-Mail, weißt du?
Yeah.
So. Und aber für mich ist das dann so, also ich glaube, man muss einfach mal auch ganz klar immer wieder mit sich einchecken und sagen, okay, was macht mir eigentlich Spaß und was fühlt sich auch leicht an?
Mm.
So, und das dann weitermachen.
Da habe
so,
ich heute eine Story gesehen bei Reverse Studios, die du geteilt hattest.
Ja.
Irgendwas mit, what's meant for you is supposed to feel light oder irgendwas.
Ja.
Und das habe ich auch gesehen und da dachte ich mir so, stimmt. Aber ich glaube, man weiß dann auch ungefähr selber, auch als ich zum Beispiel diese Praktika nicht beworben habe, ich hatte das Gefühl, bei einigen war ich so richtig so, das fühlt sich gut an. Und bei anderen dachte ich mir so, okay, ich mache das jetzt. Aber ich finde, man weiß eigentlich schon immer selber für einen, was einem Spaß macht und was gut für einen ist. Aber ich habe das Gefühl, durch Social Media und durch was einem Menschen durchs Leben hinweg eigentlich sagen, dass man das dann irgendwann so ein bisschen verlernt, so darauf zu hören, wenn man dann denkt, ah ja, die Modeindustrie ist doch cool, das und das. Oder das macht mir jetzt Spaß, weil irgendwie, das ist doch ein cooler Job, andere Leute finden das cool. Oder weil du Modedesign studiert hast, es muss mir doch jetzt Spaß machen. Und ich glaube, da haben viele Leute dann irgendwann das Problem, dass sie dann irgendwas studieren und die Idee von etwas idealisieren, bis sie es dann wirklich machen müssen. Und dann davor sitzen und sich denken, macht mir das jetzt wirklich Spaß oder sollte es mir jetzt einfach Spaß machen, weil anderen Leuten es halt irgendwie so Spaß macht. Und ich glaube, es gibt auch einfach Menschen, die sind von Natur aus vielleicht auch eher so, die sind geboren worden und dachten sich, boah, ich werde Modedesignerin, machen das schon ihr ganzes Leben lang und die brennen da halt einfach krass für. Und ich finde das manchmal schwierig, weil ja, ich habe das auch manchmal, dass ich so denke, was ist eigentlich so meine Passion? Habe ich sowas, wo ich so aufwachen würde? Oder ist einfach meine Passion irgendwie in meiner Freizeit auch einfach so zu lesen oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch so ein Gespräch, was in der Gesellschaft gerade auch so ein bisschen rumgeht. Zumindest in meiner Bubble habe ich manchmal das Gefühl. Aber um nochmal auf Rebirth Studios zurückzukommen, wir haben ja noch gar nicht richtig angesprochen, wie du das dann, also warum du dich letztendlich selbstständig gemacht hast und wie das überhaupt dazu gekommen ist.
Rebirth ist entstanden aus einem, ich sag mal, Projekt, was ich auch innerhalb von About You schon gemacht habe. Da bei About You habe ich halt zum Ende hin vermehrt so nachhaltigere Themen behandelt. Wir hatten irgendwie einen Second-Hand-Fundus, der auf Festivals gegangen ist, wo Leute sich was ausleihen konnten, dass sie halt nicht was Neues für ein Festival kaufen. Wir hatten so den Second-Hand-Bereich eingeführt und dann war irgendwann der nächste Schritt zu sagen, okay, About You produziert viel Sachen, warum macht man nicht eigentlich etwas aus alten Sachen, also warum nehmen wir nicht unverkaufte Produkte aus dem Lager und überproduzierte Stoffe und machen daraus Produkte? Und da wiederum habe ich dann auch, bin ich halt dann so in diese, das heißt, wir haben angefangen, unsere eigenen Kollektionen zu machen und das hätte ich zum Beispiel auch nicht so einfach machen können, hätte ich vorher nicht Modedesign studiert. Ne? Mhm. Also habe eigentlich dann irgendwie 5 Jahre fast gar nicht mein Studium genutzt und dann auf einmal wieder. Also ja, war doch nicht umsonst. Aber genau, und dann haben wir das quasi angefangen, also haben eine Kollektion entwickelt. Auf der einen Seite ist und war Rebirth immer, wir machen Produkte aus in Anführungszeichen überschüssigen Materialien. Das kann von der alten Jeans klassisch, die auseinandergeschnitten sein, alte Handtücher oder halt überproduzierte Stoffe und machen daraus Mode, die verkauft wird. Und auf der anderen Seite haben wir halt schnell gemerkt, dass es einfach sehr viele Leute gibt, die sehr viele Textilien haben und nicht wissen, wohin damit. Und dass man das, was man aus seiner eigenen Brand gelernt hat, auch weitergeben kann. Mhm. Das heißt, wir hatten super coole innerhalb von About You schon so Kollaboration. Ich glaube, die kurze war mit Bella Hadid, weil für sie haben wir quasi so aus alten Jeans Jeansröcke entwickelt. Hatten dann auch Calls mit ihr und sie hat das so, also das war wirklich auf jeden Fall ein Highlight. Und da haben wir halt zum Beispiel auch, also ich glaube, wir haben dann tonnenweise Jeans, die alle sortiert nach Farben. Und dann wurden die produziert und hatten am Ende wirklich ein Produkt. Ich glaube, wir haben 1500 Röcke oder so produziert. Ja, die alle ungefähr gleich aussahen, alle aus alten Jeans gemacht. Und das war schon cool, wenn man halt gesehen hat, okay, es kann funktionieren. Mhm. So, der war dann auch schnell ausverkauft. Also das war auf jeden Fall ein kleiner Highlight-Moment. Naja,
die Sachen waren generell voll schnell ausverkauft, oder? Ich habe das damals gesehen. Also die.
Naja, und jetzt bin ich abgeschweift. Und dann war es irgendwann so, dass das Projekt so ein bisschen, ich sag mal, verkleinert werden sollte. Und ich war schon lange so, dass ich gespürt habe, so, ich bin durch Zufall in diesem Corporate-Job. Ich glaube, ich hätte mich niemals da beworben. Ich bin da zu Verein gerutscht und habe halt irgendwann gemerkt, okay, es ist irgendwie Zeit für mich jetzt zu gehen. Und dann habe ich einfach vorgeschlagen, hey, dürfte ich dieses Projekt weitermachen? Und dann durfte ich das machen und habe quasi einfach meine eigene Firma gegründet, die Rebirth Studios GmbH, und darunter eigentlich genau das probiert weiterzumachen. Also auf der einen Seite Textilien aus überschüssigen Materialien zu machen und auf der anderen Seite das Leuten anzubieten. Ein Beispielprojekt ist so, wir hatten jetzt letztes Jahr was mit dem Sohaus, die haben irgendwie Handtücher und Bettlaken, die schmeißen die weg. Wir sammeln die Handtücher und Bettlaken ein und machen daraus dann noch eine kleine Kollektion, die sie weiterverkaufen können. Mhm. Ob das jetzt die Strandtasche ist oder der Buckethead. Oder wir haben jetzt auch voll cool dieses Jahr mit einer, ich glaube, da war ja so Teenager Liz sehr happy gewesen mit Silbermond aus den alten Hoodies und so haben wir dann quasi Weihnachtsgeschenke noch wieder für die Fans gemacht aus deren alten Materialien. Also das ist so ein bisschen die, genau. Und das heißt, ich habe so ein Jahr 1000 verschiedene Sachen gemacht, wirklich von Kollektionen. Wir beide haben ja auch viele verschiedene Sachen gemacht, viel verschiedene lustige kleine Videos, was man nicht alles. Naja, und habe halt jetzt so zum Ende des Jahres gemerkt, dass ich glaube, man will ja als Unternehmerin sich irgendwie, ich sag mal, ein stabiles Haus bauen, was in Wind und Wetter steht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich habe ganz viele kleine Mauerchen gebaut, aber nicht irgendwie so richtig mit Ziel, was ich jetzt eigentlich mache.
Das Gerüst hat so gefehlt. So
genau. Und habe halt jetzt auch endlich jemanden gefunden, mit dem ich das gemeinsam quasi weitermachen will, also ein Co-Founder, was richtig cool ist. Und will jetzt quasi das einfach so ein bisschen so, was ich eben schon angesprochen habe, so ein bisschen weg aus diesem, hey, wir sind ein kleines süßes Upcycling-Brand, sondern eher zu gucken, okay, was sind denn wirklich die Probleme bei Upcycling, warum kann man das skalierbar nicht umsetzen und deutlich mehr in diesen, ich sag mal, B2B-Bereich gehen und großen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Textilien weiter zu verarbeiten. Mhm. Weil ich halt auch da so ein bisschen gemerkt habe, also noch mal so ein bisschen auf diese Fashion Week und so. Also wir haben da jetzt nicht wirklich ernsthaft, aber wir hatten jetzt letztes Jahr in Berlin ja so eine Show. Wir haben jetzt für nächste Woche die Berliner Fashion Week ein kleines Preisgeld gewonnen. Und ich weiß noch so, vor einem Jahr war ich noch so, oh, Berliner Fashion Week wäre schon cool, mal mit. Und dann macht man es einmal und ist so ein bisschen so, ah ja. Und dann macht man's. Und beim zweiten Mal ist es schon, dass man denkt so, oh ja, okay. Ohne das jetzt, oh Gott, ich darf es nicht sagen, ohne das jetzt so, aber
doch, also das darfst du sagen. Ich glaub,
dieses Excitement-Level ist halt einfach, du merkst halt, wie schnell, und dann wiederum kriegst du aber natürlich trotzdem von Leuten, die sind so ein bisschen so, oh, die machen was bei der Fashion Week, und man denkt sich so, ja.
Also man macht Fashion Week ja eigentlich auch eher zum Marketing, und es ist auch immer die Frage, wo willst du hin?
Ja, und Berliner Fashion Week ist, glaube ich, auch nochmal so, Ja, aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass diese Fashion-Szene an sich mich jetzt einfach auch nicht so krass excited. Ja. Und ich halt schon auch Lust habe, Geld zu verdienen und ein Business zu machen. Und ich glaube, ja, das liegt eher so ein bisschen im, ja, im, wie sage ich das?
Der Unternehmergeist ist so rausgekommen, aber genau, eher in eine andere Richtung.
Ja, aber ich bin mal gespannt.
Ja, ich meine, man braucht ja auch Geld, um irgendwie so Ziele umzusetzen, glaube ich. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ich weiß nicht, wo siehst du, also was wäre so dein Traumziel für Reba Studios in so 10 Jahren? Ich weiß nicht, ob du da eins gesetzt hast, aber.
Naja, eigentlich, also was wir machen wollen, ist in 10 Jahren, ich will eigentlich eine Plattform aufbauen, die so die Pain Points von Upcycling zusammenbringt. Und das ist auf der einen Seite irgendwie Material. Es gibt endlos Materialien, ja, ob es jetzt auch gar nicht mal nur von fertig produzierte Produkte, das können natürlich fertig produzierte Produkte sein, die Wäscherei, die irgendwelche Bettlaken hat, ja. Und es gibt extrem viele coole Produktionen, die eigentlich mittlerweile sich auch spezialisieren auf Upcycling. Und es gibt eigentlich niemanden, der das alles irgendwie zusammenbringt und ja einfach sehr vielen Leuten gleichzeitig anbietet. Mhm. Also so ein bisschen, wenn du auf die Website gehst, dann zu sagen, hey, ich möchte irgendwie 2000 Schürzen haben, siehst, welche Stoffe available sind, am besten noch, ob sie in deiner Nähe sind und kannst dann auch noch direkt eine Produktionsstätte dazu hast. Und das ist jetzt irgendwie sehr im Detail. aber ja, okay, in Kurzfassung, ich würde gerne das Leading-Unternehmen für Upcycling sein.
Nice, Upcycling. Ich sehe dich da.
Und ich glaube, was ich auch gerne mache, ich würde gerne eine Zertifizierung entwickeln. Ich habe das Gefühl, Upcycling ist auch gerade so ein Begriff, der irgendwie so
rumgeworfen
wird. Und dass du da einfach mal ganz klar so einen Maßstab setzen kannst, was Upcycling ist und was nicht.
Was ist denn der Maßstab für Upcycling, wenn man es kurz zusammenfasst?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, also für mich ist immer so ein bisschen dieses, ich finde, Upcycling macht nur Sinn, wenn du etwas ersetzt, was sonst neu produziert würde.
Mhm.
Also ich glaube, ich bin jetzt kein Fan davon, wenn man sagt, oh, wir machen jetzt mal 1000 lustige kleine Taschen und verschenken die an jemanden aus unseren alten, weiß nicht, Hoodies. Und das ist jetzt irgendwie das Werbegeschenk und die landen dann doch auch irgendwann wieder nur Müll. Aber deswegen finde ich halt gerade es interessant, so mit Firmen zu arbeiten, die, bestes Beispiel ist sowas wie, ob es jetzt der Blaumann ist oder die ist jetzt selber spitzt, aber oder die Schürze oder die Laptophülle oder die, ne, also dass du wirklich mit Unternehmen arbeitest, die sich die Produkte sonst eh kaufen würden und du durch Reusing und die Upcycling-Strukturen einfach denen ein besseres Produkt anbieten kannst. So, und ich glaube, dann macht das für mich Sinn.
Ich finde es auch cool, weil es halt so ein bisschen auch über die, also wie gesagt, nicht, also von der Fashion-Industrie weggeht, sondern halt auch wirklich in die Leben von Menschen rein, die selber, also Leute, die Blaumann tragen, shoppen wahrscheinlich sonst nicht irgendwie süße Upcycling-Labels oder beschäftigen sich ja vielleicht gar nicht mit. Aber dass dann auch so ein bisschen dieses Thema Nachhaltigkeit und Upcycling bei denen ankommt und halt auch wirklich was verändert im Alltag von anderen Menschen aus der Szene raus. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Ziel, was du dir da setzt. Und so sehr ich auch Reverse Studios, die kleine süße Upcycling-Fashion-Brand, liebe.
Kannst ja auch noch weiter ein bisschen mal gucken. Also wir sprechen jetzt auch gerade, wo ich so voll im Umbruch bin. Und vielleicht erzähle ich dir in 2 Monaten noch was anderes. Ja. Aber es geht ja auch vor allem so ein bisschen um die Journey. Aber du hast auch gerade was Gutes gesagt, weil das habe ich mir halt auch gedacht, so wenn du jetzt über Impact nachdenkst, wie viel Impact habe ich, wenn ich jetzt dich und deine Freundin überzeuge, dass du ein Handtuchkleid aus alten Handtüchern von mir kaufst. So, du bist eh schon bewusst und kaufst.
Ich beschäftige mich damit.
Und ich glaube, das ist halt wirklich interessant, das zu probieren, auch irgendwie so ein bisschen in die Masse zu bringen, weil am Ende ist Klamotte so, wir ziehen uns jeden Morgen an. Es ist ja doch was sehr Emotionales. Und ich glaube, das ist ein guter Einstiegspunkt, in dem, wie du auch schon meintest, wenn du ein ja, ein Produkt jeden Tag trägst und die wird dann vielleicht auch noch eine coole Art und Weise kommuniziert, warum das wichtig ist und Upcycling etc., dann adaptierst du das vielleicht auch für andere Bereiche deines Lebens.
Mhm. Ich glaube, es ist auch dann diese Awareness, die geschaffen wird, weil ich glaube, wir sind auch in so einer Bubble, wo wir denken so, wer shoppt denn noch Fast Fashion und Shein, ist doch voll schlimm. Aber ich hatte das auch letztens, da saß ich, habe ich für ein Shoot-Styling gemacht und dann saß ich in einem Uber und hatte auch 1000 Taschen Klamotten dabei und der Fahrer hat mich dann auch gefragt, was ist ihr Job, warum haben sie so viele Klamotten dabei, ist so Shopping ihr Job? Ich so, nee, ich leite das nur aus. Und dann habe ich mir so erklärt, was Styling ist, weil er das total interessant fand. Aber er meinte dann auch zu mir, ach so, ja, aber es sind doch alle, und weil wir auch, also ich meinte, dass mein Fokus auch eher so auf versuchen ist, nachhaltige Brands zu unterstützen. Und dann meinte er auch selber, jedes Unternehmen ist doch nachhaltig. Also H&M und so, die sind doch jetzt auch nachhaltig. Und dann dachte ich mir so, nee. Und dann ist mir auch so aufgefallen, ja, die wissen, also woher dann auch, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Also ich glaube, viele Leute haben auch nicht die Zeit dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Also gerade wenn es Leute sind, die von morgens bis abends arbeiten, für die ist es ja auch anstrengend, sich damit zu beschäftigen und haben halt die Zeit nicht dazu. Und ich finde das halt gerade cool, dass du sagst, ihr nehmt das dann so ein bisschen ab und helft den Unternehmen und dann halt damit auch die Leute, die für die Unternehmen arbeiten. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was sich da entwickelt. Das können alle mit beobachten, aber jetzt so im Groben und Ganzen würdest du sagen, Unternehmertum im Vergleich zum 9-to-5 war die Tür. das Unternehmertum im Vergleich zum 9-to-5, würdest du nochmal zurück wollen in 9-to-5 oder eher nicht so?
Nein, auf gar keinen Fall. aber ich habe natürlich schon, ich habe glaube ich jetzt am Sonntagabend, wenn du dann jetzt am Montagmorgen, gestern, dachte ich halt schon so, ach, es wäre schon einfach schön, mal wieder so irgendwo um 9 sich an den Arbeitsplatz zu setzen, seine Aufgaben abzuarbeiten und dann um 17 Uhr oder um 18 Uhr zu gehen. Ich glaube, das hat man immer mal wieder, aber generell, also ich liebe es einfach, meine Zeit mir selbst einteilen zu können und da so ein bisschen, ja, freier zu sein. Aber ich muss auch immer wieder, ich denke immer wieder so, wenn ich, glaube ich, jetzt nochmal in die Rolle zurückgehen würde, die ich vorher gemacht habe, da denke ich immer so, oh mein Gott, wie einfach das eigentlich war. Weil ich hatte ja nur einen Bereich, auf den ich mich fokussieren musste. Und jetzt habe ich irgendwie 1000 verschiedene Bereiche, auf die ich fokussiere, plus den ganzen Gelddruck, plus den ganzen. Also ja, ich glaube, ich würde so schnell probieren, immer selbstständig zu bleiben, obwohl es, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied ist zwischen, ich gründe meine eigene Firma und das ist irgendwie eine Firma, die de facto irgendwie mein Gehalt zahlt, als ich bin einfach nur ein Freelancer. Ja. Also ich finde es schon krass, wie das in Deutschland gar nicht gefördert wird, wenn du mir überlegst, alleine, also ich meine, ich zahle mir gerade, das kann man ja mal sagen, ich zahle mir gerade ein kleines Gründergehalt aus, das sind 1700 Euro und ich zahle auf die 1700 Euro, muss ich dann noch, weil mir halt die Firma voll gehört, 350 Euro Krankenkasse. Mhm. Also ich meine, das ist doch so, das ist einfach, ich finde, es einfach steht nicht im Verhältnis, aber ich meine, keine Ahnung.
Es ist allein auch schon bei Werkstudentenjobs, wenn du mehr als 500 Euro verdienst, musst du dann halt 150 Euro Krankenkasse zahlen. Weshalb viele Werkstudenten sich auch denken, ja, ich mache da nicht den Werkstudenten. Ja. Also, weil wenn du ein paar Stunden mehr arbeitest, wird es dann abgezogen. Und ich denke mir so, 500 Euro im Monat ist jetzt nicht die Welt.
Ja, also. Ja, ich meine, Krankenkasse kann man immer noch sagen, weil ich glaube, es ist gut, dass wir alle ein Healthcare-System haben. Aber generell, also du musst so viel, ich finde einfach, es wird nicht gefördert, dich selbstständig zu machen. Mhm. Weil du einfach überhaupt gar nicht in so, du zahlst dein Leben lang Steuern und kriegst dann, eigentlich kriegst du irgendwie keine Rente, kriegst kein Arbeitslosengeld. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht so, finde ich ein komisches System.
Ja, ja, das denke ich auch voll oft. Ich glaube, das ist auch immer das, was viele vergessen, wenn sie dann zum Beispiel ja als Freelancer beispielsweise auch arbeiten, wo wirklich halt du alleine arbeitest und man dann da einsteigt, dann weiß man ja vieles vielleicht auch nicht aus. Man unterhält sich mit Leuten und bringt sich selber bei, aber man lernt ja auch nicht in der Schule, wie das dann ist, mit, dass du dann selber deine Rentenversicherung holen musst und was für Dinge da auch mitschwingen, die du vielleicht, wenn du im Unternehmen arbeitest, das wird dann ja für dich übernommen. Das ist auch, was man sich bewusst machen muss, aber ich finde es auf jeden Fall auch sehr, ja, was du meinst, doof, dass da nicht drüber gesprochen wird oder dass man da so wenig an die Hand genommen wird. Ich glaube, da muss auch viel gemacht werden. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Episode an sich, dass man mit dem Finanzexpert spricht, weil ich finde gerade auch so Modeszene, man denkt immer so, ja, wir sind die Kreativen, aber ich finde Finanzen sehr wichtig, also für jeden Menschen und ich glaube, auch irgendwie, ich meine, es gibt ja auch sehr viele Frauen, die sich mittlerweile selbstständig machen und sagen, wir werden Female Finanzexperten, weil ich bin gerade auch so, bei Frauen ist so ein bisschen so, ja, ja, das ist noch so dieses altertümliche, ja, du hast ja eh dann deinen Mann, der Geld verdient, aber ist ja nicht mehr so.
Ja.
Aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Aber was würdest du sagen, waren so die größten Challenges, denen du begegnet bist, so in den letzten Jahren deiner Journey?
Naja, ich meine, ich glaube, eine große Challenge ist natürlich immer, dass es immer Phasen gibt, die keinen Spaß machen.
Hm.
Also es gibt immer Phasen, und das ist so, ich glaube, selbst der Traumjob hat mal Elemente, die keinen Spaß machen. Und sich da, glaube ich, wieder immer wieder zu motivieren und rauszuboxen und irgendwie, und dann auch so ein bisschen die, ich glaube, für mich ist immer noch eine große Challenge, ich nehme Sachen voll mit, so in, ich lieg nachts wach, denk tausendmal über irgendwas nach. Also ich würde sagen, so dieses Abschalten ist, glaube ich, eine große Challenge für mich. So abschalten und sich konstant neu zu motivieren. Weil das ist natürlich immer so, manchmal hat man, dann denkt man so, oh, dann hat man mega das Low, weil irgendwas so, weil irgendwas nicht klappt oder irgendwas einem Stein in den Weg gelegt werden, und sich dann da wieder so rauszuholen, würde ich sagen. Ja, und natürlich, also so, ich glaube, eine große Realisation war auf jeden Fall auch, ich weiß noch, dass ich mich selbstständig gemacht habe und so ein bisschen dachte, oh, und ich launch jetzt meinen Online-Shop und ich bin ja schon mit 5 Leuten im Kontakt, die alle was von mir wollen, und dann auf einmal so 2 Wochen später ist man so, oh, okay, die haben mir alle abgesagt und keiner kauft in meinem Online-Shop. Also so ein bisschen so, es ist halt einfach auch echt nicht einfach, sich ein Unternehmen aufzubauen.
Mhm.
Also, und da so zu finden, da so die, ja, so den Sweet Spot zu treffen.
Ich glaube auch, die Geduld mitzubringen, dass es halt auch einfach mal Zeit dauert und auch irgendwie viel Arbeit ist. Und ich glaube, man will dann halt immer direkt so, ah ja, jetzt habe ich mein, ja, was du meinst, ich habe meinen Online-Shop, und heutzutage ist alles so einfach mit Unternehmensgründung. Mhm. Vor allem, wenn man es halt vorher nicht gemacht hat, glaube ich, und man halt nicht weiß, was für Challenges dadurch entstehen. Aber was würdest du sagen, um es auch nochmal so ins Positive zu verpacken, was waren denn auch so Glücksmomente, die du hattest?
Oh, es gab noch viele. Also ich glaube, mir bringt eigentlich immer am meisten Spaß, so wenn du, was halt schon immer so mich, einen so stolz macht oder so, ich finde, du lebst ja trotzdem mit einer, auch bei Instagram oder so, ist ja alles trotzdem immer noch sehr anonym. Und so dieser Mix aus, du, Leute geben dir ehrliches Feedback und sagen so, oh, ich folge dem, was ihr macht, schon vor lange oder so. Und man denkt so, oh Mann, da sind ja wirklich Leute, die so, man hat ja manchmal das Gefühl, man schreit nur sowas, irgendwas in so einen leeren Raum, und da kommt kein Feedback. Und so ehrliches, schönes Feedback zu bekommen. Und was mir eigentlich auch immer sehr viel Spaß macht, ist so dieses Leute zusammenbringen. Also als wir zum Beispiel hier dieses Content-Ding gedreht haben, so, wenn du einfach so viele coole Frauen zusammenbringst, oder jetzt auch das Event, was ich am Montag mache, für die Fashion Week, da sind einfach auch, habe ich mit richtig coolen Frauen einfach zusammengearbeitet. Mhm. Und das ist dann immer so, wo ich denke, ja, cool. So, also ich glaube, so die Leute, die man kennenlernt, das sind auf jeden Fall immer so Highlights.
Ja, es hat auch echt Spaß gemacht, als wir hier das gedreht haben. Und das ist schon wie so eine kleine Community, die sich dann auch so
genau,
bildet.
Genau, das ist schon schön.
Ja, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sich das alles noch entwickelt. Und auch wenn wir diese Episode hochladen, es war schon, glaube ich, das Fashion Week Event, das nächsten Montag ist.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall bei der Journey hoffentlich dabei. Ich schaue zu, ich gucke, was passiert.
Ja.
Ich würde sagen, hast du noch irgendwelche Fragen an mich?
Nee.
Ich glaube, das war ein kleiner Einblick auch so ins Unternehmertum, in deine Gefühle. Ich glaube, wir könnten auch so 1000 Jahre reden, aber wir müssen irgendwo den Punkt setzen. Und ich finde es auch sehr wichtig, darüber zu reden, wie gesagt, weil ich glaube, wir leben in einer Generation, wo zumindest ich auf TikTok auch immer viele Leute sehe, die sagen, mach doch einfach dich selbstständig und es ist auch alles super cool. Aber was auch vielleicht für Hürden damit schwingen, aber natürlich trotzdem auch, was für positive Attribute damit. Und dass du jetzt auch sagst, ja, ich will trotzdem nicht zurück in einen Office-Job. Aber auch, was du gesagt hast, finde ich sehr wichtig oder sehr interessant, das zu hören, dass der Corporate-Job, den du vorher hattest, der trotzdem viel gebracht hat.
Ja.
Und das ja eigentlich alles auch so ein bisschen vielleicht meant to be war, wie es so passiert ist. Mhm. Go with the flow. Ja.
Ja.
Danke auf jeden Fall fürs Gespräch.
Sehr schön, danke dir.
Und danke auf jeden Fall auch fürs Einschalten. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode von Gen F. Und ich hoffe, ihr habt alle einen ganz wunderschönen Tag. Tschüss.